Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Heute mit dem Titel Virtual Reality – Schein oder Sein? Es geht heute also um computergenerierte Welten, in die wir mit einer Brille eintauchen und auf die wir uns einlassen können wie auf das richtige Leben. Das Thema ist genau genommen nicht so neu. Anläufe, virtuelle Welten zu schaffen, gab es schon vor Jahrzehnten. Aber die Diskussion um die Virtual Reality hat dieses Jahr wieder Fahrt aufgenommen. Einerseits kamen neue Produkte und Software auf den Markt, die der Technologie 2016 endlich zum Durchbruch verhelfen sollten. Dabei haben neben Spielen auch nutzenorientierte Anwendungen Konjunktur, etwa wenn sich Angstpatienten im virtuellen Raum ihre Phobien abtrainieren, wenn Ärzte chirurgische Verfahren erlernen oder Industrieprodukte mit Hilfe von VR-Technologien gestaltet werden. Andererseits werden auch mahnende Stimmen laut. Sie fragen danach, was Virtual Reality mit uns macht, wie sie unser Denken, unsere Selbstwahrnehmung und unser Verhalten verändert. Philosophen von der Uni Mainz haben daher einen Ethikkodex für VR-Anwendungen veröffentlicht. Andere denken über ein Gesetzeswerk für den Aufenthalt in der Virtual Reality nach und sogar von einer VR-Menschenrechtscharta ist die Rede. Spannende Aspekte also, die wir in dieser Sendung diskutieren möchten. Mein Name ist Günter Löffelmann und mit mir im Studio sind mein Kollege Wolfgang Göde sowie unser Studiogast Herr Professor Gerhard Riegoll, Ordinarius am Lehrstuhl für Mensch-Maschine-Kommunikation der Technischen Universität München. Schön, dass Sie da sind.
Abend.
Hallo, schönen Abend.
Herr Riegoll, haben Sie 2016 den Durchbruch der Virtual Reality erlebt?
Es wird nicht ganz einfach zu beantworten, würde ich sagen. Ich würde, glaube ich, würden viele Leute würden darauf eine andere, verschiedene Antwort geben. Ja oder nein kann man auch nicht so sagen. Ich denke, bei Durchbruch muss man auf der einen Seite unterscheiden, denke ich mal, zwischen wissenschaftlichen Durchbrüchen. Ich glaube, die gibt es ganz, ganz selten mal, sehr selten, wenn man sich mal vielleicht solche wissenschaftlichen Durchbrüche anschaut, zum Beispiel, sagen wir in den 80er Jahren, so diese heißen Superleiter zum Beispiel, die damals aufgekommen sind, das war ja so eine Art völlig neue Erkenntnis gewesen. Und ich glaube, das kann man jetzt bei der VR in dem Fall nicht so sagen. Wir haben jetzt keine völlig neuen Erkenntnisse in diesem Fall. Man kann, glaube ich, auch von so Technologiedurchbrüchen sprechen. Das Beispiel dafür, was ich anbringen kann, wäre zum Beispiel so Smartphone, die Touch-Interaktion, diese Touchscreens. Und das Prinzip, das war seit vielen, vielen Jahren schon bekannt gewesen. Es gab den ersten Touchcomputer schon in den 80er Jahren. Der Durchbruch kam eigentlich mit den Smartphones. Und ich glaube auch, dass man vielleicht in diesem Fall auch eher von so einem Durchbruch dann reden könnte, wenn es so eine Massenanwendung gibt, also die dann doch auch eher von Produkten herkommt in diesem Fall. Weil wissenschaftlich eben, denke ich, wird sich das immer so ein bisschen schrittweise weiterentwickeln. Da wird es immer jedes Jahr so ein bisschen besser. Das ist, glaube ich, kein echter Durchbruch. Der Durchbruch hier in so einem Fall, wo es technologieabhängig ist, glaube ich, ist dann der Fall, wenn quasi praktisch jeder so eine Technik nutzt, wie jetzt zum Beispiel jeder von uns Smartphones, jeder von uns Touch-Interaktionen. Unheimlich viele Leute zum Beispiel Spracheingabe, Siri und so weiter. Mhm. Und da würde ich vielleicht sagen, kann man vielleicht schon von einem gewissen Durchbruch sprechen, weil jetzt eben diese Produkte gekommen sind, die eben diese Massenanwendung möglich machen. Dann vielleicht sagen wir mal, noch nicht dieses Jahr vollständig, aber vielleicht im nächsten Jahr, also kurz vor dem Durchbruch eventuell.
Wolfgang, du hast dich nach Anwendungsbeispielen umgesehen. Tut sich da was, was den Begriff Durchbruch rechtfertigt?
Also sagen wir mal vielleicht ein Durchbrüchlein, also ein kleiner Boom. Herr Professor Riegoll hat die Smartphones erwähnt. Das ist wahr, das ist eine gute Basis. Es gibt, ziemlich witzig, eine der billigsten Brillen kostet 25 Euro. Das ist ein Pappgestell mit Linsen drauf, die man dann mit dem Smartphone verbindet und die man dann in die virtuelle Welt eintaucht. Natürlich mit allen Problemen, weil das nicht besonders echt ist, aber so einfach geht es. Darüber hinaus war das Weihnachtsgeschäft wohl sehr VR, also virtuelle Realität, intensiv. Sony bot Playstations an mit allem Drum und Dran für 800 Euro. Es gab zuvor in Köln eine große internationale Messe mit 50.000 Besuchern aus 97 Ländern. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Facebook und die Facebook-Tochter Oculus dort viel Geld investiert und das geschätzt wird, dass das eigentlich 2016 ein 2-Milliarden-Dollar-Markt ist. Also es tut sich einiges. Wir sehen zwar immer noch viel mehr Leute auf ihr Smartphone gucken, ohne diese Goggles, ohne diese Brillen auf den Augen. Und das ist vielleicht das, was uns dann demnächst, vielleicht 2017 oder 2020, bevorsteht.
Nun gab es im September 2016 in München ein Startup-Festival namens Bits and Pretzels. Ein Keynote-Speaker sagte im Rahmen dieses Festivals, Sie, die Virtual Reality, wird alles verändern. Was hat VR für Sie verändert, Herr Riegol? Welche Perspektiven sind für Sie, für Ihre Arbeit am Lehrstuhl entstanden?
Ich würde sagen, als Forscher hat es jetzt für mich noch nicht alles verändert, weil wir uns ja auch bei uns am Lehrstuhl mit sehr vielen verschiedenen Domänen quasi beschäftigen. Es hat sicherlich verändert für mich, dass wir uns jetzt eben seit, ich sag mal, zu ungefähr 10 Jahren viel intensiver mit der Interaktion in solchen virtuellen Welten beschäftigen. Letztendlich machen wir 2 Dinge bei uns am Lehrstuhl, wenn ich das kurz vielleicht erwähnen kann, die sich eben oder die in diesem Bezug zur VR dann auch sind. Das ist vor allen Dingen, dass wir versuchen wollen, eben VR-Umgebungen zu entwickeln für oder zum Test von Interaktionen, mit denen wir sonst oder die wir sonst nicht so einfach testen könnten. Kurzes Beispiel, wenn wir zum Beispiel untersuchen wollen, wie würden wir mal in Zukunft interagieren in einem selbstfahrenden Auto, weil wir da viel mehr Interaktionsmöglichkeiten haben, wenn uns nicht ums Fahren kümmern müssen, dann ist es so, dass wir das momentan nicht testen können, weil es momentan eben keine richtigen selbstfahrenden Autos gibt. Wir können aber das Ganze simulieren. Das haben wir bei uns gemacht. Wir arbeiten gerade an einer Software in unserer Cave. Das ist also auch eine VR-Umgebung, wo wir sozusagen eben testen können oder simulieren können, wie es ist, wenn wir ein Auto haben, das selbst fährt, mit einer Umgebung, die wir dann sehen. Und dann können wir dort natürlich sozusagen alle möglichen Interaktionen austesten. Das ist der eine Bereich.
Was sind das für Interaktionen?
Ja, das wäre vor allen Dingen jetzt in diesem Fall, dass wir uns beschäftigen damit, dass wir natürlich in der Zukunft das Auto, die Autos vernetzen werden und im Prinzip eben die sogenannte K2X-Kommunikation haben. Also wir werden mit Umgebungen kommunizieren, Ampeln werden uns irgendwelche Nachrichten geben. Wir werden mit anderen Autofahrern kommunizieren. Wir werden im Prinzip fast im Auto dann das machen können, was wir auch im Zug machen, mehr oder weniger, ne? Weil im Zug müssen wir auch nicht selbst fahren, im Auto dann irgendwann auch nicht mehr. Und da haben wir im Prinzip, wenn wir Internetzugriff haben, werden wir, sage ich mal, alle die Kommunikationsformen im Auto wahrscheinlich durchführen, die wir auch sonst über Internet durchführen würden. Das aber vielleicht noch in so einer extra mobilen Umgebung, wo wir dann eben auch noch viel Informationen bekommen, eben über oder von Straßenschildern, von der Umgebung, die da am Straßenrand sein wird. Und ja, das kann man jetzt schon eben ausprobieren, das ist der eine Punkt. Also wir können sozusagen testen, das ist generell bei VR ja der Vorteil, ich kann irgendwas machen, was ich in der Praxis noch gar nicht machen kann, aber ich kann mir vorstellen, wie es mal sein kann. Oder ich kann mir auch mein eigenes Haus vorstellen, wie das mal sein wird, indem ich das virtuell begehe und schon noch entwerfe. Und das andere ist eben, wie gesagt, die Fragestellung, wie ich generell in interaktiven oder in VR-Welten interaktiv agieren kann. Also wie kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem virtuellen Raum bin und ich möchte durch die Tür gehen, die Tür öffnen. Mit dem Keyboard würde ich wahrscheinlich kaum eintippen, Tür auf oder so. Ich würde wahrscheinlich eine Handbewegung machen. Oder das System könnte erkennen, dass ich zur Tür gehe. Ich könnte ein Sprachkommando zum Beispiel absetzen. Also wie verändere ich...
Würde ich den Türknauf spüren?
Den könnte ich dann spüren, wenn ich einen Handschuh dabei hätte, der eine Kraftrückkopplung hätte. Dann würde das möglich sein. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, man müsste es über haptische, das sind die sogenannten haptischen Kommunikationsmethoden, also dass ich sozusagen Krafteinwirkung auf meinen Körper habe, auf die Hand habe, also hätte ich einen Handschuh und dann könnte ich sozusagen da einspielen, dass ich einen Widerstand plötzlich habe und das müsste ich dann so modellieren, dass das quasi wie der Türknopf sich anfühlt.
Sie sehen den Hype um VR relativ gelassen, habe ich den Eindruck. Im Gegensatz dazu in den Medien 2016 und in der Öffentlichkeit, worauf gründet der Hype um die VR, Wolfgang?
Ja, es sind natürlich die erwähnten Beispiele, dass man völlig neue Modelle schafft, wie wir uns durch das alltägliche Leben bewegen. Beispiel Autos, über die wir gehört haben. Aber für die Masse ist es natürlich noch etwas ganz anderes. Das ist das Eintauchen in die Science-Fiction-Welt. Die Versprechung, dass man sich selbst eine Welt schaffen kann, in der man sich so bewegt, wie man gerne sein möchte. Als Held, als Nicht-Held, als Mann, als Frau. Je nach Belieben. Und das ist natürlich noch eine Welt, die sehr weit entfernt ist, die man aber auszugsweise schon in den vielen Spielen, die man virtuell erleben kann, miterleben kann, dass man dort eben sich ganz bestimmte Persönlichkeiten annimmt, überzieht, dort hineintaucht und dort ein ganz anderer Mensch wird. Man wird also, wenn man so will, zum Schöpfergott. Man legt seine alte Persönlichkeit ab und zieht eine neue an und kann sich, und da sind auch dann die Gefahren schon, auch vielleicht darin sehr schnell verlieren, weil es eine einfachere Welt ist.
Beziehungsweise man wird ja nicht selbst zum Schöpfergott, sondern der Schöpfer ist derjenige, der das Spiel oder die Anwendung kreiert.
Das ist sehr richtig und da gibt es dann auch sehr viele Bedenken, dass eben diese Welten sehr stark manipuliert werden können, weil es ja vorgegeben wird, das Setting und der Kontext, und dass derjenige, der sich dieser Welt hingibt, diesen Schöpfern ziemlich willenlos ausgeliefert ist, weil eben über Werbung, über Ideologien, über viele Art der mentalen Beeinflussung ein Mensch dann doch sehr beeinflussbar ist und dahin möglicherweise auch politisch gebracht werden kann, wohin er gebracht werden soll, durch die Schöpfer, durch die Leute, die diese Welt, die Modelle errechnen.
Herr Diegold.
Ja, ich glaube, man könnte noch vielleicht dazu fügen, dass ich mir schon vorstellen könnte, vielleicht in Zukunft, dass man sich schon auch teilweise seine eigene VR-Welt erstellen könnte, ne, zum Beispiel durch irgendwelche Software-Tools, ähnlich wie ich mir heute Webseiten zum Beispiel selbst erstellen kann.
So ein Baukastensystem.
Könnte man sich nicht die komplexesten, aber doch so vielleicht dann doch recht vernünftige, mit der Zeit immer bessere eigene VR-Welten zusammenbauen, ne, und dann tatsächlich so ein bisschen sich seine Lieblingswelt erschaffen.
Also was früher der LSD-Trip war, das ist jetzt der VR-Trip. Es gibt ja mittlerweile auch, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, das Berufsbild, aber VR-Schamanen, die als Dienstleistung anbieten, Personen, Probanden, die das gerne möchten, auf einem VR-Trip zu begleiten. Wir haben ja als Prinzip der Virtual Reality die drei sogenannten I, die Immersion, also das Eintauchen in diese Welt, die Imagination und die Interaktion. Spielt das bei Ihrer Forschung auch eine Rolle oder tauchen Sie gar nicht so weit ein in eine fiktive Welt? Bleiben Sie mehr auf einer sachlichen Ebene, Herr Riegel?
Na, also ich persönlich nicht so sehr, weil ich natürlich jetzt nicht von morgens bis abends in selber die Zeit habe, in virtuellen Welten mich zu bewegen. Ich denke, bei uns in der Forschung schon, da würde ich ja auch sagen, dass diese drei Is eine große Rolle spielen. Bei uns vor allen Dingen der Part Interaktion, weil wir ja eben ein Lehrstuhl sind, der sich ja eigentlich mit Interaktion vor allen Dingen beschäftigt. Deswegen heißen wir Lehrstuhl für Mensch-Maschine-Kommunikation. Und das hatte ich ja vorhin erwähnt gehabt, ne, dass für uns ist wichtig, wie kann man so sich in eben nicht passiven, sondern in aktiven virtuellen Welten. Es gibt ja auch passive virtuelle Welten. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen 3D-Film anschaue, dann würde ich den hauptsächlich passiv erleben. Ich habe das trotzdem ein interessantes Erlebnis, weil ich natürlich viel mehr auch in so einen Film eintauchen kann und mich da auch bewegen kann, umdrehen kann und so weiter und so fort. Aber es wäre letztendlich ziemlich passiv, wenn ich ein Spiel habe, wo ich dann irgendwie da eingreife und mit irgendwelchen Sensoren arbeite, und dann ist es ein aktives System. Und wir wollen uns mit diesen aktiven Systemen natürlich mehr beschäftigen. Und natürlich ist die Immersion natürlich für uns wichtig, ne, weil wenn die nicht wäre, dann würden wir, oder das machen wir auch, aber dann beschäftigen wir uns mit anderen Interfaces. Am Smartphone habe ich keine Immersion, und das machen wir natürlich auch. Und wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Sprachkenntnis auf dem Smartphone mache, ist das auch eine Interaktion. Da fehlt die Immersion in diesem Fall. Und die Imagination, die kommt natürlich dann automatisch mit dazu.
Wissenschaft kontrovers heute mit dem Thema Virtual Reality. Wir machen eine kleine Musikpause, gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran. Ja, hier sind wir wieder mit Wissenschaft kontrovers und dem Thema Virtual Reality. Herr Riegel, Sie haben vor unserer kurzen Musikpause von einem Erlebnis gesprochen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass wir im Zusammenhang mit Virtual Reality von einer Experience oft sprechen. Ich habe dazu ein Zitat rausgesucht von einem Mitarbeiter des Virtual Human Interaction Laboratory in Stanford, der sagt, Virtual Reality, das ist keine reine Medienerfahrung. Wenn sie gut gemacht ist, dann ist es ein tatsächliches Erlebnis. Ja? Und er sagt, im Allgemeinen zeigen unsere Forschungsergebnisse, dass Virtual Reality unser Verhalten, unser Engagement und die Art und Weise, wie sie uns beeinflusst, viel stärker macht, als es jedes andere Medium machen kann. Und er sagt, Virtual Reality ist wie Uran. Man kann es dazu nutzen, um Wohnungen zu heizen, man kann aber auch ganze Nationen zerstören. Alles, was man für eine Verhaltensänderung hin zum Besseren verwenden kann, das kann auch für eine Verhaltensänderung hin zum Schlechteren dienen. Ist das für Sie ein Thema an Ihrem Lehrstuhl? Beschäftigen Sie sich auch mit den negativen Auswirkungen, möglichen negativen Auswirkungen von Virtual Reality?
Ich würde sagen, nicht im Übermaß. Wir denken darüber nach sicherlich, weil es, glaube ich, auch vielleicht im täglichen Forschungsalltag natürlich, wenn man das sich mit den ganzen Sachen beschäftigt, natürlich auch zu vielleicht mal unangenehmeren oder zu schlechteren oder zu negativeren Erlebnissen kommen kann. Vielleicht jetzt nicht in der Form, wie es so in der heutzutage in der Gesellschaft eben häufig thematisiert wird. Wir sind jetzt nicht Leute, die jetzt, ich sage mal, einen Tag lang nur spielen oder so etwas, ne, und dann sagen, das war jetzt schlecht für uns gewesen, weil wir uns eben in der Forschung mehr damit beschäftigen. Natürlich kann man sich bei jeder Technologie, glaube ich, es gibt in meinen Augen praktisch keine einzige Technologie. Wir machen ja viele andere Sachen auch. Und ich wüsste von den vielen, die wir machen, Spracherkennung, Gestikerkennung, Bildverarbeitung, wüsste ich keine einzige, die man nicht missbrauchen könnte. Ich kann ein Handy heute nehmen und kann damit Bomben explodieren lassen, indem ich einen Fernzünder zünde. Und es gibt für mich praktisch keine einzige halbwegs aufregende Technologie, die ich nicht auch missbrauchen kann.
Ich möchte vielleicht noch ein Zitat bringen von dieser vorhin schon erwähnten VR-Schamanin Sarah-Lisa Vogel. Die hat auf dem Zündfunknetzkongress dieses Jahr gesagt, nach einer VR-Experience, es ist für mich weniger schlimm zu schießen. Ich denke schon, dass man eine andere Einstellung zum Schießen bekommt und viel Verantwortung bei den Entwicklern der Spiele liegt. Auch hier also eine Idee davon, was Virtual Reality machen kann. Und Professor Metzinger aus Mainz schreibt, virtuelle Realität kann so starke Illusionen erschaffen, dass Menschen glauben, einen Körper zu besitzen und zu kontrollieren, der nicht der eigene ist. Eine Erfahrung, die ganz anders ist als das, was Fernsehen, Film oder Computerspiele bisher erlebbar machen können. Wolfgang, du hast dich mit der Veröffentlichung von Professor Metzinger und Herrn Madari beschäftigt. Die beiden haben einen Ethikkodex vorgestellt, um Gefahren durch VR vorzubeugen.
Ja, das ist in der Tat richtig. Das ist derzeit der einzige Kodex, den es dazu gibt, zu diesem Thema. Und es ist von der EU gefördert worden. Das heißt, nicht nur in Deutschland, ganz Europa beschäftigt sich mit diesem Thema. Man muss auch dazu sagen, dass ganz viele Technologien, über die man wenig weiß, welche Auswirkungen sie haben, ob es nun Atomenergie ist, ob es Nanotechnologie ist, mittlerweile vom Staate selbst, ob das nur Deutschland ist oder in der EU, sowas von eingeschient werden, dass Menschen mitbestimmen können und sollen, ob sie diese Technologie wollen und mögen. In diesem Zusammenhang ist dieser Forschungsansatz der Mainzer Philosophen zu sehen. Und es ist ein sehr langer englischer Text, sehr philosophisch, sehr wissenschaftlich gehalten. Wenn man aber den mal reduziert auf das Wesentliche und auch die Interpretation sich da anschaut, heißt es auf im klaren Deutsch, wir wissen nicht, was virtuelle Realität mit uns und unserem Gehirn macht. Ich weiß, als die Digitalisierung begann, die Computer Mitte der 80er Jahre, hatte die Zeit einen großen Artikel und warnte davor, das wird unser Gehirn verändern. Und alle haben nur gelacht und konnten das nicht nachvollziehen. Heute haben wir Twitter-Nachrichten, heute haben wir Kurznachrichten. Amerikanische Wahlkämpfe werden mit Twitter geführt. Wir haben einen neuen Begriff postfaktisch, was auf Englisch Post-Truth nach der Wahrheit heißt. Also, wir schaffen ganz viele über die Digitalisierung, ganz viele neue Welten, eben Scheinwelten, das ist ja auch der Titel dieser Sendung, nicht Sein, sondern Schein, wo die Menschen möglicherweise sich verirren in einem Labyrinth, wo sie nicht mehr auseinanderhalten können, was Sein und Schein ist. Und das versuchen diese beiden Professoren, Metzinger und Co. in Ihrem Paper, in Ihrem Forschungspapier anzusprechen. Sie sprechen von den Risiken. Sie sagen, wir wissen eigentlich gar nichts, was mit Menschen passiert, die über längere Zeit in der virtuellen Realität sind, nicht nur 15 Minuten. Sie fordern, dass wenn die Forschung Experimente macht mit Menschen in der virtuellen Realität, dass man sie auf die Risiken hinweist, dass Leute, die gefährdet sind durch irgendwelche Süchte, oder auch Minderjährige, dass man die da gar nicht hinzuzieht, weil die zu gefährdet sind. Sie verlangen, dass darüber offen kommuniziert wird und sie sprechen sogar von einem Recht der mentalen Identität. Nicht? Das kann man natürlich zweischneidig sehen. Man kann natürlich dann sagen, als VR-Nutzer suche ich mir eine neue Identität und das ist meine neue Identität, aber sie sprechen von der natürlichen, von der angeborenen Identität und da sehen sie Gefahr, dass die verloren gehen könnte, auch im Sinne von der ganz klassischen Menschenrechte. Also es gibt viele Risiken, die Sie ansprechen und wir sind anscheinend ganz am Anfang, das erst zu begreifen und uns diese Richtung zu bewegen, das auch zu erforschen.
Nun sind ja die großen Katastrophen, die vorhergesagten, gerade im Zuge mit der Digitalisierung ausgeblieben. Es gibt in Ulm Herrn Professor Spitzer, der immer wieder auf die Gefahren hinweist, auch von einer digitalen Demenz spricht. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute in Massen abdrehen, dass sich Süchte in großer Zahl einstellen. Untermauern Metzinger und Madari ihre Bedenken mit Studien?
Das ist ja das Problem, dass es die kaum gibt. Sie haben zwar einen sehr großen Anhang, und bei dem habe ich eine Engländerin vermisst, Susan Greenfield aus der Nähe von London, eine Baronin, die sie ist eine Neurologin und sie hat sehr viele Studien zu diesem Thema gemacht. Was macht Digitalisierung? Was machen Spiele mit dem Gehirn? Sie wird auch viel dafür angefeindet, weil sie da sehr explizit gewesen ist und den Standpunkt vertreten hat, es fördert den Autismus von Menschen, also Menschen, die gar nicht mehr sozial interaktionsfähig sind, die sich in sich zurückziehen, die basale Fähigkeiten, wie man mit Menschen umgeht, wie man auf Emotionen reagiert, wie man Gefühle selbst ausdrückt, einfach verlernen oder auch gar nicht mehr lernen, weil sie von klein auf dieser digitalisierten Welt ausgesetzt sind. Und wenn jetzt die Überhöhung kommt, eben die virtuelle Realität, die natürlich auf der Digitalisierung aufbaut, aber dann einfach zu einem Höhenflug derselben abhebt, dann ist die Gefahr, die dort beschrieben wird, eben von dieser Susan Greenfield, noch viel größer, denke ich. Also es sind alles Sachen, die ernst zu nehmen sind.
Herr Riegel, Sie untersuchen, wie Menschen mit Maschinen kommunizieren können. Dadurch gewinnen wir ja etwas, sei es an Komfort, sei es an Information. Können Sie sich vorstellen, dass wir auch durch diese Interaktion etwas verlieren, etwas verlernen?
Ja, vorstellen kann man sich prinzipiell alles, denke ich. Vielleicht kann ich mal kurz auf das Beispiel zurückgehen, was vorhin erwähnt worden ist. Zum Beispiel dieses Beispiel Twitter, das ist ja eigentlich auch eine Kommunikation, die wir da machen, jetzt über relativ einfache Methoden, über Textnachrichten. Aber wir kommunizieren ja auch dann zwischen den Menschen. Und wir nehmen eine Maschine dafür, um sozusagen zwischen den Menschen zu kommunizieren. Und was ich nochmal hinweisen wollte, ist, dass Twitter ja eigentlich relativ einfach ist. Es ist ein relativ einfacher Messenger in diesem Fall. Und trotzdem hätte ich, sage mal, in den 80er Jahren kein Mensch mehr sagen können, was das für eine Auswirkung haben wird. Also ich will darauf hinweisen auch nochmal, dass man im Prinzip auch nicht sagen kann, wie in 20, 30 Jahren im Detail die Welt aussehen wird. Das hätte man in den 80er Jahren nicht gesagt, dass zum Beispiel Twitter ein relativ einfaches System eigentlich sehr beherrschend ist. Man wird auch im Jahr 2030 oder 2040 nicht sagen können, was ist da gerade beherrschend, was tut die Menschen am meisten umtreiben sozusagen. Und deswegen ist natürlich überall der Gedanke dabei, dass wenn ich kommuniziere, vor allen Dingen, wenn ich eben diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation eben nicht mehr in direkter Form mache, sondern in unmittelbarer Form mache, dass dann natürlich Nachteile entstehen. Man sieht es heute, wenn ich über Internet mit jemandem kommuniziere über E-Mails oder auch über Skype oder wie auch immer, dann kommuniziere ich mit den Menschen zwar noch, ich nehme eine Maschine mit rein in den ganzen Kommunikationsprozess, aber die Kommunikation wird natürlich ärmer, weil ich den Menschen nicht mehr treffe und ich die sozialen Kontakte dann nicht mehr so ausbauen kann. Und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich kann natürlich auch durch Kommunikation was verlieren.
Beispielsweise auch Handfertigkeiten, wenn ich nur noch mit einer Maschine kommuniziere, die dann meine Befehle, sage ich jetzt mal, ausführt, umsetzt in Tätigkeit.
Ja, zum Beispiel das. Oder als Beispiel, wenn ich jetzt Spracherkennung mache, dann muss ich nichts mehr schreiben, nichts mehr tippen. Dann kann man sich vorstellen, wenn diese Technologie noch stärker Einzug halten wird in 10, 20 Jahren, dass die Jugendlichen dann noch mal schlechter rechtschreiben können als heute schon.
Ein ganz interessanter Punkt in diesem Zusammenhang ist ja das Wort begreifen. Ich nehme meine Hand und ertaste etwas, nehme etwas in die Hand. Das ist eine direkte Verbindung zum Gehirn, wo es abgespeichert wird. Deshalb ist auch das handschriftliche Schreiben so wichtig, weiß man heute, weil man einen Text ganz anders erfasst, ganz anders durchdenkt. Allein das Tippen, das wir eben kaum mehr handschriftlich schreiben, wird vermutet, trägt zu einer Veränderung, zu einer Veroberflächlichung oder wie man es ausdrücken will, trägt dazu bei, weil es nicht mehr gefordert wird. Und wenn man dieses Beispiel nimmt, Twitter eben und die Nachrichten, die heute geschrieben werden, ich stelle fest, seitdem es Twitter gibt, werden die E-Mails immer kürzer, sie werden immer kryptischer, dass ich oft gar nicht mehr weiß, was eigentlich gemeint ist, nicht? Und ich hoffe ja nur, dass der Sender das noch weiß. Denn sonst sind wir bald auf einem Niveau, wo wir uns kaum mehr treffen, wo wir kaum mehr kommunizieren. Und dass denn darüber noch eine virtuelle Realität gestülpt, wo denn viele eben diese Ballerspiele stattfinden, die vielleicht die Verrohung, wo wir nicht wissen, ob es gut ist, ob es schlecht ist, ob es den Menschen beeinflusst. Wenn man das noch alles dazu tut, nicht, zu diesem Szenario, was wir haben, dann könnte das sehr bedenklich werden. Aber wir wissen es natürlich nicht. Das sind alles Spekulationen zu diesem Zeitpunkt.
Ich denke, jeder, der heute, sage ich mal, diese Suchtgefahr hat, dass er internetsüchtig wird oder spielesüchtig wird, der ist auch ein Süchtigkeitskandidat für VR natürlich. Völlig klar. Ne? Ja. Weil das letztendlich vielleicht noch süchtiger machen könnte. Das werden wir in ein paar Jahren vielleicht besser wissen.
Metzinger und Madari haben auch die Sorge, dass wir vielleicht gar nicht bemerken, was wir verlieren. Sie schreiben, falls bei sozialer Interaktion, um die geht es jetzt in dem Fall, in VR etwas verloren geht, was ist das und was hat das für negative Auswirkungen auf die menschliche Selbstwahrnehmung, wenn solche Verluste nicht bemerkt werden?
Ja, das ist wohl richtig. Dass wir eben ganz viele möglicherweise Qualitäten, Eigenschaften verlieren. Aber was Metzinger und Co. auch noch sagen, ist, dass Depressionen ermittelt werden bei Menschen, die lange Zeit in der virtuellen Realität waren. Dass sie in eine Art Katerstimmung zurückkehren in die reale Realität. Warum? Weil die reale Realität zu triest ist, nicht bunt genug, nicht intensiv genug. Ne? Also, dass denn möglicherweise solche Menschen seelisch gefährdeter sind als jemand, der eben diese Ausflüge nicht macht. Also es ist, wie der Amerikaner sagte, open a can of worms, man öffnet möglicherweise eine Dose mit Würmern, die dann rauskriechen und sich ausbreiten in einer Art und Weise, die uns möglicherweise als Gesellschaft unangenehm ist.
Gut, bevor wir noch mal näher auf diese Würmerdose eingehen, machen wir noch eine kleine Musikpause. Wolfgang, du hast vorhin vor unserer Musikpause von einer Büchse voller Würmer, man könnte auf Deutsch auch sagen, von einer Pandoras-Büchse gesprochen. Ein drastischer Vergleich. Wie kommt es dazu, dass wir solche Szenarien an die Wand pinnen?
Naja, das haben wir ja schon ein bisschen in unserem Vorgespräch, bevor wir auf Sendung gingen, abgetastet. Eben die deutsche Angst. Nicht? Wir Deutschen sind dafür bekannt, weltweit, dass wir Ängste möglicherweise übertreiben, dass wir zu sehr die Risiken sehen statt der Vorteile. Und das begleitet die Deutschen ja schon eine sehr lange Zeit, seit der Romantik und dem Beginn der Industrialisierung. Wer hätte gedacht heute, Industrialisierung, nicht? Dass wir in einer solchen Stadt leben würden, dass wir eine globale Erwärmung haben durch CO2 und dass die gute alte Dampfmaschine, die ja doch irgendwie in den Autos fortlebt, jetzt endgültig irgendwann mal zu Grabe getragen wird und durch eine völlig neue Technologie ersetzt wird. Also der Mensch neigt zu diesen Ängsten, ganz klar. Und wir als Deutsche, was ein Vorteil ist, vielleicht noch umso mehr, weil das wieder ganz viel Potenzial, kreatives Potenzial lostritt, um weiterzudenken, um umzudenken, um aus der, wie die Engländer sagen, think out of the box, etwas Neues zu erfinden, was man vorher nicht gehabt hat. Also das ist etwas ganz Natürliches, diese Ängste, auch dass wir die an die Wand pinnen, und das hat aus meiner Sicht sehr viel Potenzial, um in der Zukunft besser und weiter zu kommen als diejenigen, die keine Angst haben.
Wenn wir von der Tradition dann aber mal weggehen und uns anschauen, was sind die Gründe speziell bezogen auf VR, weswegen wir solche Ängste haben? Was ist es? Was ist die Funktion? Was ist die Wirkung von VR, die uns oder manche unter uns so verängstigt?
Naja, viele Menschen in Deutschland haben ja Angst vor, immer noch vor der Digitalisierung. Da gab es ja mal den Herrn Frank Schirrmacher, FAZ-Herausgeber, sehr jung gestorben, der von der technologischen Diktatur von Silicon Valley und der Datenkraken sprach. Und nicht umsonst sind diese Datenkraken auch hinter diesen Entwicklungen der virtuellen Realität und finanzieren das. Und bei der ganzen Digitalisierung weiß man ja nie genau, wir sprachen vorhin von den Schöpfern und von den Göttern, wer das macht, wer das programmiert, mit welchem Ziel und Zweck. Und wir sind ja alle nach anfänglicher Begeisterung in den letzten Jahren sehr vorsichtig geworden, weil wir ausgespäht werden, weil es missbraucht wird, weil unsere Daten benutzt werden, um neue Produkte zu entwickeln, die wir vielleicht gar nicht haben wollen und, und. Also es besteht sehr viel Misstrauen, dass dort eine Meta Regierung, sag ich mal beinahe, entsteht, die alles kontrolliert. Schirrmacher hat sogar von einem neuen Organismus gesprochen, der die Welt umzieht im Sinne dieser digitalisierten Welt, die alles wahrnimmt. Und wenn wir jetzt eben noch diesen Schritt weitergehen, und das PM-Magazin im Herbst hatte eine Titelgeschichte dazu, die sprach davon, dass die virtuelle Realität die größte Erfindung seit der Erfindung des Internets ist. Da steckt also ganz viel Hype dahinter, ganz, ganz viel Geld. Da muss man auch sich fragen, ja, wem nützt es wirklich? Und wer wird davon wirklich profitieren? Ist es denn nur die Wirtschaft? Sind wir es alle? Können wir auch selber davon profitieren, indem es medizinisch angewendet wird? Eben diese ganz tollen Sachen, dass man Ängste verlieren kann, dass Ärzte, wie vorhin in der Ankündigung der Sendung schon angesprochen, möglicherweise operieren können, operieren lernen können. Es gibt eine bunte Mischung von Sachen. Aber letztlich sollten wir immer, das ist, was wir in der Demokratie auch brauchen, skeptisch bleiben bei allen ingenieurtechnischen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen. Immer fragen, brauchen wir es? Wer steckt dahinter? Wer zieht den Nutzen draus? Und ist dem Menschen damit insgesamt geholfen? Und letzte Frage, auch die Menschen befragen, ob sie es wollen und in welcher Weise sie die neue Technologie wollen. Punkt.
Der Mensch kann ja entscheiden, indem er kauft oder nicht kauft. Herr Rigol, ist die Industrie Treiber dieser Welle, dieses Hypes?
Ich glaube schon. Und zwar deswegen, weil ich das, wie ich das vorhin gesagt habe, diese Durchbrüche auf technologischer Basis, die entstehen häufig durch Produkte, die dann letztendlich alle betreffen. Und man kann von Durchbrüchen dann sprechen, wenn praktisch jeder, auch ganz normale Mensch, der eigentlich mit der Technik nichts zu tun hatte vorher, sie plötzlich auch anwendet. Wie es beim Touch-Interaktion zum Beispiel jetzt ja auch der Fall ist. Früher war das was für Spezialisten gewesen, heute macht es jeder. Und die Industrie, glaube ich, treibt es in zwei Bereiche. Einmal, dass die Geräte besser werden, also die Hardware wird besser. Ich kann mich erinnern, wir haben vor 10 Jahren AR-Spiele schon mal auch selber uns entwickelt. Zum Beispiel ein virtuelles Billardspiel, also wo ich dann eine Brille aufsetzen kann und plötzlich erscheint auf meinem Haustisch zu Hause ein Billardtisch und ich kann dann virtuelle Kugeln da anstoßen. Also ich könnte dann zu Hause super Billard spielen. Aber ich hätte das eigentlich letztendlich nicht spielen wollen, weil einfach die Qualität der Brille zu schlecht war. Man hat dann doch nicht diese Immersion gehabt. Und ich glaube, diese Immersion ist ganz wichtig. Ne? Das ist vielleicht auch der Grund oder die Antwort auf die Frage, die vorhin gestellt worden ist, warum ist VR, warum ist das so kritisch zu sehen? Einfach, weil diese Immersion so stark da ist. Wenn ich einen Film habe und ich habe vielleicht irgendeine gefährliche Szene, wo ich vielleicht irgendwo, ich sag mal, über so ein Hochhaus balanciere, von einem Hochhaus zum anderen balanciere, dann kann ich vielleicht gewisse Ängste mit einem Film erzeugen. Wenn ich das in einer VR-Umgebung mache und ich kann dann da runterschauen, dann habe ich viel mehr Ängste natürlich. Ne? Und also ich glaube, diese Erlebnisnähe, ne, die macht eben die Technologie eben einfach, die kann einen mehr zusetzen als irgendein Horror-Movie. Oder irgendein Abenteuerfilm, denke ich mal.
Nun ist hier öfter schon der Vergleich zur Einführung von Smartphones gezogen worden. Ich habe den Eindruck, dass die Öffentlichkeit die Smartphones sehr schnell angenommen und in ihr tägliches Leben integriert hat. Bei der Virtual Reality scheint mir da Sand im Getriebe zu sein. Ist es so, dass die Öffentlichkeit nicht wirklich begreift, was sie davon hat? Wird uns vielleicht ein Bedürfnis suggeriert, das wir gar nicht haben?
Ja, also ich tue deswegen immer ganz gerne diesen Vergleich mit den Smartphones machen, weil ich eben glaube, dass eben jetzt durch diese Verfügbarkeit von relativ günstigen Head-Mounted Displays in diesem Fall die VR-Technologie sehr, sehr weit fortschreiten wird. Sobald diese günstig zu haben sein werden und in guter Qualität zu haben sein werden, werden diese Geräte sich eventuell genauso gut oder annähernd so gut verkaufen wie Smartphones. Dann habe ich eben Und dann erst haben wir, glaube ich, so diesen ganz großen Durchbruch der VR. Das kann aber im nächsten Jahr sein. Deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, vielleicht sind wir noch nicht ganz an diesem Durchbruch, aber wenn wir mal wirklich die Situation haben, dass praktisch 60% der Bevölkerung über so ein VR-HMD verfügen, dann haben wir dann eine ganz andere Situation, glaube ich. Und dann ist der Durchbruch viel, viel stärker.
Also ich stelle mir gerade die Situation in der S-Bahn, in der U-Bahn vor, wenn die Leute nicht mehr auf ihr Smartphone
das
starren, sondern alle Brillen aufhaben.
Die Brillen werden mit dem Smartphone verbunden sein. Ne? Naja. Also sie hat beides, ne? Beides.
Ne? Und wenn dann die Hälfte unter Übelkeit auch noch leidet, dann wird es richtig spaßig in der U-Bahn. Ja, ich habe auch noch so eine Frage vor Augen. Was sagt das eigentlich über uns selbst aus, wenn wir solch einen technologischen Aufwand betreiben, um in virtuelle Räume abzutauchen? Sind wir mit der echten Wirklichkeit nicht mehr zufrieden, Wolfgang?
Die Frage ist berechtigt. Anscheinend gibt es viele Menschen, die ich auch so beobachte, die ich auch kenne, die wirklich ziemlich unzufrieden sind mit ihrem Leben, mit ihren Möglichkeiten, das Leben einzugreifen, mit ihrer Arbeit, mit ihren Beziehungen, Partnerschaften und. Da bietet die virtuelle Realität natürlich völlig neue Spielwiesen, eben Parallelwelten. Sehr verheißungsvoll für viele, die glauben, dass sie hier in diesem Leben zu kurz kommen. Aber es enthebt sie nicht dennoch zu versuchen, und das müsste man eben auch stärken über Erziehung und über all das, wie wir dieses Thema begleiten, dass virtuelle Realität da nicht nur ein sich verlieren darin sein soll, sondern auch ein Lernen, wie ich in der realen Realität vielleicht besser zurechtkomme. Also nicht nur therapeutische Ansätze, sondern auch edukative Ansätze. Vieles mehr, was mir einfach hilft, ein sozial wirksamerer, besserer, interaktiverer Mensch zu sein, der eben das, was diese Erde, und ich sage immer, diese Erde ist eigentlich ein Paradies, und wir brauchen uns gar nicht nach dem Paradies zu sehnen, weil wir eigentlich darin schon leben, all das schätzen lernen, was wir hier an tollen Sachen haben und wo der Mensch einfach, der normale Mensch, die Augen schließt und eigentlich immer weiter will, auch vergessend, dass eine tolle Buchlektüre, nicht? Jeder kennt das, jeder hat seine Lieblingsbücher, das war wie eine virtuelle Realität zu betreten, einen Traum zu träumen. Nicht? Es ist ja so einfach, in ein Museum zu gehen, sich in einem schönen Bild zu verlieren, eine schöne Landschaft. Also der Traum des Menschen ist nachvollziehbar, aber der Traum kann auch hier gelebt werden und da sollte die Balance hergestellt werden.
Herr Lieber. Ja, vielleicht kann ich noch dazu fügen. Ich glaube, es hängt auch immer wirklich mit dem Angebot zusammen, was man eben bekommt. Früher habe ich Bücher gelesen, weil es nichts anderes gab. Dann gab es die Zeit des Fernsehens. Ich glaube, dass viele Leute, die denen es langweilig war oder die eben vielleicht auch jetzt ein nicht sehr zufriedenstellendes Leben geführt haben, halt den ganzen Tag Fernsehen geguckt haben zum Beispiel. Viele von diesen Leuten, von den Jüngeren in der jüngeren Generation, machen jetzt Internet den ganzen Tag, aus dem gleichen Grund mehr oder weniger, weil sie gelangweilt sind vielleicht, weil sie nichts Besseres zu tun haben, weil sie vielleicht zu wenig in andere Dinge, soziale Interaktionen eingespannt sind. Und die VR-Welt kann die Fortsetzung, das ist eben ein anderes Angebot, das sozusagen die Leute nochmal mehr beeindruckt, nochmal mehr fesselt. Und dann, wenn das Angebot geben wird, dann werden diese Leute natürlich das Angebot wahrnehmen und werden diese Welt nochmal schöner finden als die Internetwelt oder die Fernsehwelt,
glaube ich. Zumal man, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, in dieser virtuellen Welt ja auch Dinge tun kann, die in der echten Welt vielleicht nicht so angesagt sind, bis hin zum Verbot. Es wird ja auch darüber nachgedacht, ob wir ein Gesetz brauchen für das Leben in virtuellen Welten, ob wir sogar Menschenrechte für den virtuellen Raum verankern müssen. Wolfgang.
Ja, das sind natürlich so die Vision ganz am Ende des Horizonts, die sich auftun, die auch von Metzinger und Co. angesprochen werden. Sie sagen, dass wenn wir in einer liberalen Demokratie leben und weiter leben wollen, dann muss das geklärt werden, wie wir mit dieser neuen Realität umgehen. Deshalb verlangen sie eben auch mehr oder weniger energisch nach einer Regulierung. Jetzt sagen viele Leute, unsere Gesellschaft ist überreguliert. Deshalb ist ein gewisser Herr Trump gewählt worden, um das in den USA abzubauen. Deshalb gibt es ganz viele andere Leute, die das auch wollen, unseren Gesellschaften. Aber es geht nicht. Wir brauchen eine Regulierung. Wir brauchen eine Kontrolle von diesen Sachen. Und ich glaube, da sind diese Philosophen schon auf dem richtigen Weg. Die sagen, wir müssen das Risiko herausfinden, was das ist. Wir müssen viel mehr Studien machen und auch mit dem Effekt, dass wir viel mehr über das uns noch sehr geheimnisvolle Gehirn verstehen lernen. Denn das Gehirn, das ist uns noch weniger zugänglich als der ferne Kosmos. Da verstehen wir mehr von. Also vielleicht bauen wir auf diese Art und Weise auch eine hilfreiche Brücke, unser tolles Lenkungszentrum und Verstand zu verstehen und damit besser umzugehen.
Wissenschaft kontrovers, heute mit dem Thema Virtual Reality. Wir machen nochmal eine kleine Musikpause. Und hier sind wir wieder auf Sendung mit Wissenschaft kontrovers. Jetzt wollen wir nochmal einen kleinen Blick in die Glaskugel tun. Herr Rigol, was werden Ihre Forschungen in 10 Jahren gebracht haben in Bezug auf Virtual Reality? Was wird es an Neuerungen geben?
Wenn ich das heute schon wüsste, das wäre natürlich toll.
Aber Sie haben ein Ziel.
Aber wir haben gewisse Ziele, ja. Vielleicht kann ich mal kurz erwähnen, was ich glaube, was oder wo die Entwicklungen stattfinden werden. Ich sehe mehrere Stränge sozusagen. Einmal natürlich, dass die gesamte Technologie wird generell natürlich noch besser werden. Ich hatte vorhin das Beispiel erwähnt, dass früher die Displays relativ schlecht waren. Das war in meinen Augen mit einer der Gründe, warum damals VR oder AR noch nicht so populär war, und das wird sich laufend verbessern mit diesen neuen Produkten, die wir haben, HoloLens, Oculus Rift und so weiter und so fort. Und das werden weitere, noch bessere Produkte entstehen. Google Glass zum Beispiel, wenn das mal alles sehr gut läuft, wird das einen großen Einfluss haben. Es wird die Software besser werden, also wir werden sozusagen besseres Rendering, sagt man, von Bildern haben, also eine bessere Grafikqualität auch haben. Und das wird insgesamt natürlich dazu führen, dass diese virtuellen Erlebnisse alle nochmal sehr, sehr viel eindrucksvoller werden. Vielleicht irgendwann tatsächlich fast nicht mehr unterscheidbar von der normalen Realität, was natürlich schon durchaus interessante Entwicklung wäre. Es wird in meinen Augen auch als Entwicklung, das ist zwar keine technologische, aber wichtig auch, weil es eben zu dieser Massenbewegung kommen wird. Es wird in den nächsten 10 Jahren natürlich viele Geräte geben, die günstig zu erstehen sind. Viele Leute werden das haben, und das wird natürlich im Prinzip eben noch zu noch mehr Entwicklung weiterführen. Ich glaube, dass der Interaktionsanteil eben steigen wird. Also heute haben wir im Prinzip relativ einfache Interaktionsmechanismen bei Spielen. Also vor allen Dingen, dass wir irgendwelche Griffel haben, irgendwelche Joysticks haben, Stäbe haben, mit denen wir irgendwelche Sachen in virtuellen Welten steuern können. Es wird wahrscheinlich eher übergehen auf natürlichere Formen, also eher durch Fingerzeige, durch Gesten, durch Körperbewegungen zum Beispiel. Da sehe ich eine gewisse Entwicklung. Und ich glaube, es wird auch noch eine Entwicklung geben in der Technologie in dem Sinne, dass man immer mehr in Richtung, ja, oder immer weniger unterscheiden wird zwischen VR und Mixed Reality beziehungsweise Augmented Reality. Die beiden Dinge werden zusammenwachsen. Also es gibt ja dieses Kontinuum, dass man also von der einen Seite von der Realität kommt und dass man dann diese Realität eben erweitern kann. Das wäre dann diese weitere Realität, und dass man dann immer mehr in die virtuelle Welt eindringt. Und es gibt eben auch die erweiterte Virtualität. Und das sind Dinge, dass man in virtuelle Welten dann wiederum reale Dinge, zum Beispiel irgendwelche Stühle in Caves nimmt, mit denen man, oder irgendwelche Geräte in Caves mit reinnimmt. Ich glaube, dass dieses Kontinuum zwischen realer und virtueller Welt, das wird mehr und mehr miteinander verschmelzen.
Wird Virtual Reality Teil Ihres privaten Medienkonsums werden?
Das kann ich jetzt noch gar nicht so sagen. Ich hätte nicht gedacht, vor vielleicht 5, 6 Jahren, dass ich mit dem Handy sehr viel arbeiten werde. Ich war eher einer, der das jetzt nicht so stark in früheren Zeiten genutzt hat. Und deswegen glaube ich, das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte. Momentan ist es nicht der Fall, weil ich also privat keine solche Brille besitze. Ich bin auch kein Spieler und genau in diesen, weil ich auch nicht die Zeit dazu hätte, also und genau in diesen Domänen entwickelt sich momentan sehr viel und deswegen kann ich die momentan gar nicht aufgreifen. Wenn es eine gäbe, zum Beispiel, ich sag mal Videokonferenzen in virtuellen Welten zum Beispiel, dann, oder das heißt letztendlich eine, die für mich nützlich ist, ne, dann glaube ich, würde ich auch privat das nutzen. Aber das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ne? Der natürlich gerne spielt, der hat jetzt schon beste Möglichkeiten, sich mit Virtuality auseinanderzusetzen.
Wolfgang, wie wird die Gesellschaft in 10 Jahren Medien konsumieren und welchen Stellenwert wird die Virtual Reality darin einnehmen?
Ja, also nachdem ich das seit bald 30 Jahren verfolge, Datenhandschuh und Brillen und damals schon ein großer Hype entstand herum, glaube ich, das wird noch Zeit brauchen, obwohl wir, wie wir am Anfang gesagt haben, wir haben jetzt durchaus einen Ruck gespürt in diesem Jahr, aber bis wir wirklich so weit sind, dass wir wirklich, dass die täuschend ähnlich ist, diese Realität, wie wir ja gehört haben, was da alles notwendig ist und wo es da überall noch nicht rund läuft, das wird noch dauern. Also glaube ich, in 10 Jahren wird sich gar nicht so viel ändern. Ich werde bestimmt weiter meine Zeitung lesen mit dem Frühstück, was ich schätze und nicht im virtuellen Raum. Aber wenn ich einen Traum, wenn ich einen Wunsch habe, dann schaffe ich mir meinen persönlichen Avatar. Und den lasse ich all das machen im künstlichen Raum, in der virtuellen Realität, Sachen, die ich nicht mache. Und von dem möchte ich lernen, wie er die Sache macht, dass ich davon lerne, vielleicht besser in dieser Realität mit umzugehen. Das wäre mein Traum. Und damit, mit dieser Erfüllung des Traums, wäre ich eigentlich schon ganz gut bedient, glaube ich.
Herr Riegel, haben Sie ähnliche Träume?
Ja, ich glaube, diesen Traum, dass ich jetzt meinen eigenen Avatar mal durch die Gegend schicke und von ihm lerne, glaube ich, den hätte ich jetzt nicht so sehr, weil da müsste mein eigener Avatar ja mindestens die geistigen Fähigkeiten von anderen Menschen oder von mir haben. Und das wäre dann wieder so ein Fall für die künstliche Intelligenz. Denn nur dann könnte ich sozusagen mir anschauen, was er alles quasi unabhängig von mir macht und wie ich von ihm lernen könnte. Das, glaube ich, wird noch schwieriger werden. Das wird noch länger dauern, bis ich so etwas mache. Deswegen, glaube ich, würde ich diesen Traum jetzt nicht unbedingt haben. Ein Traum, den ich so ein bisschen habe, kann ich Ihnen verraten vielleicht, ist, dass ich zum Beispiel jetzt eine Videokonferenz oder ein Telefongespräch mache über eine Augmented Reality Brille. Ich setze die auf und im Prinzip kann ich dann denjenigen, der weit entfernt von mir ist und der mein Gesprächspartner ist, neben mir auf der Couch sitzen sehen. Also ich kann, weil er einfach in diese Augmented Reality eingeblendet werden wird, als künstliches Element, was aber real auch ist in diesem Fall. Also eine Art Beamen von Leuten in mein Wohnzimmer. Ich kann mir meinen Gesprächspartner vielleicht bei einer Telefonkonferenz direkt in mein Wohnzimmer beamen und schaue direkt dem in die Augen und kann mich auch auf die gleiche Art und Weise sehen. Das wäre ein interessanter Traum, der sich meinen Augen durchaus in den nächsten Jahren, jetzt nicht in den nächsten wenigen, aber in den nächsten vielleicht 10 Jahren, könnte man sowas durchaus erreichen, denke ich.
Ja, ich habe noch keine Träume, muss ich gestehen. Ich habe eher Albträume. Mir wird immer noch regelhaft schlecht, wenn ich diese Brillen aufhabe. Das heißt, das kolportierte letzte Medium Virtual Reality, in dem man dann andere Medien nutzt, in dem man Zeitungen liest, Bücher liest, vielleicht sogar Fernseh schaut. Für mich, glaube ich, ist in näherer Zukunft nichts, aber vielleicht macht es der technische Fortschritt möglich, dass mir irgendwann mal nicht mehr schlecht wird.
Also ein Beispiel hätte ich noch, das jetzt schon gibt, das glaube ich, wird, glaube ich, von Sky auch schon angeboten, das finde ich sehr interessant, also dass man so eine Art Virtual Launch hat bei Fußballspielen. Das heißt, ich gehe mit einer VR-Brille gehe ich in eine virtuelle Welt. Das ist wie so eine Fußball-Launch im Stadion. Und da habe ich dann im Prinzip eben virtuelle Möbel und eine virtuelle, tolle, schicke Einrichtung und habe dann sozusagen einen Fernsehschirm, mit dem das reale Spiel dann übertragen wird. Also ich komme mir dann sozusagen wirklich vor, wie wenn ich jetzt irgendwo in der Lernarena sitze und dann von da oben das Spiel schauen kann. Das halte ich für eine sehr interessante Sache, die, glaube ich, auch kommerziell durchaus erfolgreich werden könnte.
Ja, damit sind wir mit diesem interessanten Beispiel am Ende unserer Sendung angelangt. Verantwortlich waren Wolfgang Göde und Günther Löffelmann. Vielen Dank an Sie, Herr Professor Rigol, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank auch an Klaus Aschauer von der Technik. Und wenn Sie wieder Lust haben, reinzuhören, am 30. März 2017 gibt's die nächste Sendung Wissenschaft kontrovers, dann mit dem Thema Citizen Science. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und noch einen schönen Abend.